Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Philipp Pehmann-Engel. Er ist Journalist bei der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Herr Engel, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag, hallo.
Wir wollen diese Woche sortieren, wir wollen diesen Tag sortieren. Und zu dieser Woche gehört natürlich der Anschlag von Halle, der Angriff auf eine Synagoge, zwei ermordete Menschen. Ihr Blick auf diesen Anschlag drei Tage danach, wie formt er sich gerade?
Ja, zum Anschlag selbst. Wir haben die Nachricht von dem Terroranschlag natürlich mit großer Trauer, Bestürzung und Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, überrascht waren wir nicht, meine Frau und ich und der Rest der jüdischen Gemeinschaft auch nicht. Wir waren, denn jeder in der jüdischen Gemeinschaft weiß, jüdisches Leben ist akut gefährdet in Deutschland und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Anschlag ereignet auf eine Synagoge oder auf eine jüdische Institution. Wir waren überrascht, dass es Halle war, denn in den Tagen zuvor gab es einen Vorfall in Berlin an der Synagoge Oranienburger Straße und da lief ein Täter, der mit dem Messer zur Synagoge gelaufen ist und Allahu Akbar und Fuck Israel gerufen hat. Drei oder knapp vier Tage frei herum, bis er dann sich selbst in die Psychiatrie hat einweisen lassen. Wir waren überrascht, dass es Halle geworden ist und ja, wir sind geschockt und wir sind aber auch irritiert über die Wortmeldung von Politikern, die jetzt sagen, es ist ein Alarmsignal und dieser Terroranschlag kam überraschend. So ist es nicht. Jeder, der sich mit dem jüdischen Leben befasst, weiß, dass jüdisches Leben dramatisch geschützt werden muss und das war in Halle nicht der Fall. Es gab keinen Polizeischutz.
Wir wollen das diskutieren hier in dieser Stunde, was getan werden kann, um jüdisches Leben zu schützen, um dem Antisemitismus zu begegnen. Dafür nehmen wir uns ausführlich Zeit. Bei uns ist Philipp Pehmann-Engel, er ist Journalist bei der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Und Herr Engel, wir haben gerade schon mal über Ihre ersten Eindrücke gesprochen nach dem Anschlag von Halle, wie Sie das versucht haben zu verarbeiten, sage ich mal. Und was mir bei mir jetzt hängen geblieben ist, tatsächlich, um es zusammenzufassen, das ist das, was viele Juden in Deutschland jetzt sagen. Wir waren schockiert, aber wir waren nicht überrascht.
Ja, das ist so. Das ist leider so. Man muss dazu sagen, der Gemeindechef von Halle hat im Interview mit uns, mit der Jüdischen Allgemeinen, gesagt, dass er die Polizei, die Sicherheitskräfte in Halle mehrmals in den vergangenen Jahren wirklich ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass Polizeischutz nötig ist. Seine Bitte wurde verneint. Der Polizeischutz, der ist in der Tat womöglich 98 Mal oder 99 Mal in 100 Fällen sozusagen überflüssig. Wobei es gibt natürlich auch so eine abschreckende Wirkung, aber dieses eine Mal nicht. Und dieses eine Mal ist jetzt eingetreten in Halle und man kann wirklich, es hört sich seltsam an, von Glück reden, dass nicht noch mehr passiert ist. Es ist eine furchtbare Katastrophe. Zwei Menschen sind ermordet worden, sind getötet worden und sind nicht mehr unter uns. Es ist aber auch wirklich so, dass nur diese einfache Holztür bewirkt hat, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Es waren 70 Gemeindemitglieder in dieser Synagoge an Yom Kippur, am höchsten jüdischen Feiertag. Und wenn der Täter etwas professioneller gewesen wäre, man mag gar nicht dran denken, er hätte diese 70 Menschenleben ausgelöscht. Die wären jetzt nicht mehr unter uns. Und weil sie waren schutzlos. Und die Polizei hat ungefähr 17 oder 15 Minuten benötigt, um dann vor Ort zu sein. Er war bis an die Zähne bewaffnet, er hätte leichtes Spiel gehabt.
Sie haben, das ist auch immer noch prominent auf der Webseite der Jüdischen Allgemeinen zu sehen, unter anderem ein Interview geführt mit einer Bekannten, einer Frau, die in der Synagoge war. Wie war das für Sie? Auf der einen Seite sind Sie Journalist und machen da Ihre Arbeit. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, sind Sie natürlich auch Betroffener, reden sogar mit einer Person, die Sie persönlich kennen. Was ist das für eine Arbeit?
Ich führe viele Interviews und ich muss sagen, das Interview hat mich tief berührt und zwar auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite ist sie eine gute Bekannte von mir. Wir haben sehr, sehr viele gemeinsame Freunde. Ich kenne diese Person also, die dort drin war und wirklich Angst um ihr Leben hatte. Auf der anderen Seite, das, was sie gesagt hat in diesem Interview, war so berührend, aber auch so schockierend, weil sie gesagt hat, sie wollte mit ihrem Mann und mit 20 anderen Betern aus Berlin nach Halle fahren, um dort ein ruhiges Yom Kippur zu feiern. Weil zu Yom Kippur in Berlin sind die Synagogen sehr voll und sie wollte das sehr ruhig begehen. Und dann passiert eben diese Situation und das, was sie in diesem Interview sagt, ist einfach, ich bin auch als Mensch sehr, sehr, Sie merken, ich ringe um Worte, sehr, sehr berührt.
Ja. Wenn Sie dann sagen, das ist ein Interview, was Sie tief beeindruckt hat, Haben Sie dann auch den Gedanken, das haben Sie eingangs schon erwähnt, Sie waren ja in dem Sinne überrascht, dass es nicht in Berlin gewesen ist. Was für Rückschlüsse ziehen Sie dann auf Ihr eigenes Leben in dieser Stadt, aber generell auch in diesem Land?
Genau, es hätte jeder von uns sein können aus der jüdischen Gemeinschaft. Das habe ich ja auch in diesem Kommentar geschrieben, eine 6 Monate alte Tochter. Und da überlegt man sich dann als Gemeindemitglied mehrmals, ob man dann eben mit diesem kleinen Baby, das man ja so sehr liebt und auch schützen möchte, in die Synagoge geht. Weil da auch der Eindruck ist, dass für die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft nicht genug getan wird. Und ja, zusammengefasst in einem Satz, es ist eine große Sorge da und eine Angst da und aber auch die Hoffnung, dass künftig jüdisches Leben noch besser geschützt wird, gerade auch in kleineren Gemeinden.
Wie genau das passieren kann, das wollen wir gleich diskutieren. Wir wollen gleich weiter reden über den Anschlag von Halle und was nun passieren kann, was passieren muss, damit das nicht wieder stattfindet. Philipp Pehmann-Engel ist bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur. Er ist eigentlich Journalist bei der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Aber Herr Engel, Sie schreiben auch für andere Medien. Gestern spät abends ist von Ihnen ein Gastkommentar bei Spiegel Online erschienen. Aus dem zitiere ich mal ganz kurz. Um es klar zu sagen, es reicht. Mit den nie wieder Sonntagsreden muss endlich Schluss sein. Wir Juden können diese Phrasen von Betroffenheit, Nulltoleranz gegen den Hass und Angriff auf die Zivilgesellschaft nicht mehr hören. Sie klingen wie Hohn in unseren Ohren. Mein Eindruck war, wir haben jetzt viel über Ihre Sorgen, auch über Ihre Ängste gesprochen, die Sie nicht nur als Mensch, sondern auch als Vater haben. Aber das hier, das ist tatsächlich auch Wut.
Ja, Wut trifft es. Wenn wir uns unterhalten mit Gemeindemitgliedern, dann stellen wir fest, dass auch dort Wut vorhanden ist. Ein konkretes Beispiel nach dem Terroranschlag von Halle hieß es von Seiten des sachsen-anhaltinischen Innenministers Stahlknecht, dass in den vergangenen Jahren die Synagoge deshalb keinen Polizeischutz erhalten hat, weil es keine akute Gefährdungslage gab. Ich meine, allein das Beispiel jetzt von dem Anschlag diese Woche zeigt, dass das ja sich nicht mit den Fakten deckt. Und wie gesagt, also jeder, der genau hingeschaut hat in den vergangenen Jahren, muss zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass jüdisches Leben gefährdet ist und natürlich auch von der Politik und den Sicherheitsbehörden notwendigerweise geschützt werden muss. Und das ist nicht der Fall gewesen und das ist ein Skandal. Und es hätte viel, viel schlimmer kommen können.
Das Schützen, das soll jetzt geändert werden. Das muss natürlich auch geändert werden. Gleichzeitig muss man natürlich fragen, auf der einen Seite können wir es natürlich als Gesellschaft hinbekommen, jüdisches Leben mehr zu schützen. Aber hilft uns das tatsächlich gegen das grundlegende Problem, nämlich den Antisemitismus?
Nein, das nicht, natürlich. Also das ist dann sozusagen der letzte Punkt in der Kette. Es wird immer Antisemiten geben und natürlich muss es auch sehr, sehr viele Maßnahmen geben, um den Antisemitismus, den Judenhass in der Gesellschaft zu bekämpfen. Aber man kann ja das eine und man muss das eine machen und das andere parallel dazu auch. Und da gehört der Schutz der Synagogen zwingenderweise dazu.
Wenn wir von den Synagogen und dem Schutz dann mal ein Stück weggehen und sagen, wie kann man denn eigentlich das Grundproblem dahinter bekämpfen? Auch das versuchen wir ja seit Jahren, auch das wird seit Jahren besprochen. Gleichzeitig sehen wir, dass die antisemitischen Straftaten in Deutschland zunehmen. Unzählige Fälle, Sie haben von einem berichtet aus der letzten Woche. Was ist Ihr Eindruck? Welche politischen Maßnahmen sind überhaupt möglich, um Antisemitismus zu bekämpfen? Also ich denke da natürlich an so etwas wie politische Bildung, Programme nicht zu kürzen, sondern auszuweiten. Die Frage ist natürlich auch, ob das Grundlegende eine grundlegende Lösung ist.
Ja, das ist vollkommen richtig, dass natürlich vom Bund und von den Ländern Gelder in die Hand genommen werden müssen, um Antisemitismus auf der Ebene der Bildung zu bekämpfen. Es gibt auch viele tolle Dialogformate, die auch sehr, sehr viel bringen. Und wenn es hart auf hart kommt, und da gab es in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart viele Fehler, Beispiel Synagoge Berlin, Messerangriff. Da muss der Staat und die Justiz und die Polizei ganz genau hinschauen und eben auch tätig werden. Und das wird und wurde in der Vergangenheit leider versäumt, was ein großer Fehler ist. Ich kann das konkret mit einem Beispiel belegen. Ich habe es gerade gesagt mit dem Synagogenangriff in Berlin. Aber ich laufe als Journalist häufig bei den antisemitischen Al-Quds-Märschen mit. Und dort wird mannigfach antisemitisch gerufen, Juden ins Gas und andere sehr, sehr schlimme Sachen. Und es wird von der Polizei dokumentiert, zwar auf Video, aber es wird sehr, sehr häufig nicht interveniert. Und wenn der Staat da nicht durchgreift im Rahmen der Gesetze, gibt es ein sehr, sehr großes Problem. Sei es jetzt der muslimische Antisemitismus oder der deutsche rechtsextremistische Antisemitismus.
Das heißt, in Ihrer Sicht versagt das rechtsstaatliche System, in dem wir leben?
Partiell leider immer wieder. Es soll jetzt aber auch keine Pauschalkritik sein. Wenn wir uns die Politik anschauen, gibt es da auch sehr, sehr viele positive Beispiele. Zum Beispiel hat der Bundestag und auch mehrere Landesparlamente in diesem Jahr die antisemitische und wirklich zutiefst israelfeindliche BDS-Bewegung verurteilt.
Und also diese Boykottbewegung.
Genau, die Boykottbewegung Israels. Und es wird ja immer gesagt, die Politik tut nichts und dauert alles viel zu lange. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Politik doch sehr, sehr viel tun kann und auch tut.
Jenseits der Politik, wenn wir über die ganz normalen Menschen reden, es ist in dieser Woche auch viel beklagt worden, dass, wenn es nicht offener Antisemitismus ist, doch zumindest über Israel dann oft gespiegelt natürlich auch eine Kritik an Israel ist, die dann sich oft auch abfärbt auf das jüdische Leben. Kritik, die ja auch in breiten Teilen der Gesellschaft sehr fest verankert ist. Israel wird sehr, sehr kritisch immer angeschaut. Es gibt auch viel zu kritisieren, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber meine Frage zielt daraufhin hinaus, wenn wir jetzt mal von den ganz normalen Menschen reden. Wir haben sehr viele Leute in den letzten Tagen gehabt, unzählige Menschen, die sich betroffen gezeigt haben, die schockiert gewesen sind, ehrlich schockiert, die sich neue Fragen stellen, weil ihnen vielleicht in ihrem Alltag gar nicht aufgefallen ist, wie sehr nicht nur Juden in Deutschland, sondern natürlich auch andere Afrodeutsche, zum Beispiel türkischstämmige Menschen, gefährdet sind in diesem Land. Wenn ich aber jetzt nochmal zurückkomme, die Frage, diese Betroffenheit, die wir gerade erleben, glauben Sie, die bleibt?
Also ich glaube erstmal, dass die Betroffenheit absolut glaubwürdig und authentisch ist und ich muss als normales, einfaches Gemeindemitglied sagen, dass das sehr, sehr gut tut, das zu sehen. In meiner quasi Heimatstadt Bochum habe ich gesehen, haben sehr, sehr viele Menschen eine Menschenkette um die Synagoge gebildet, um sie zu schützen, in anderen vielen Städten auch. Das ist erstmal sehr, sehr schön zu sehen. Auf der anderen Seite erleben wir so ein Phänomen in den allermeisten Fällen immer dann, wenn es sich um rechtsextremistischen Antisemitismus handelt. Jetzt bei dem Beispiel Messerangriff auf die Berliner Synagoge von einem Araber, einem 23-jährigen Syrer, bleiben solche Solidaritätsbekundungen leider sehr, sehr häufig aus. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass dann sozusagen mit zweierlei Maß gemessen wird oder dass dann, was das Thema muslimischer Antisemitismus betrifft, das Thema nicht ganz so gern thematisiert wird. Und ja, da würden wir uns natürlich auch Solidarität und Unterstützung wünschen, so wie wir natürlich als Juden auch Solidarität üben, wenn andere Minderheiten angegriffen werden.
Der Chef des Springer Verlags, Matthias Döpfner, hat in dieser Woche in der Welt, der Zeitung Welt, groß kommentiert, ein sehr umstrittener Kommentar. Da schreibt er unter anderem, wir brauchen keine einzige Demonstration, wir brauchen nur die Anwendung der Gesetze. Er sagt, zusammengefasst, Lichterketten, alles schön und gut, aber das ist nicht das, was nützt.
Genau, also das nützt nicht, aber es ist natürlich nichtsdestoweniger sehr, sehr erfreulich, dass die Menschen auf die Straße gehen und Anteilnahme zeigen. Da würde ich ihm wirklich sehr, sehr stark widersprechen. Auf der anderen Seite hat er natürlich recht, die Gesetze müssen angewendet werden. Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Beides muss vorhanden sein.
Es gab auch einige Stimmen, einige jüdische Stimmen in dieser Woche, die gesagt haben, diese Reaktion von vielen Menschen, das ist ein Angriff auf uns alle. Das ist anmaßend, weil das nicht stimmt. Das ist kein Angriff auf uns alle, sondern das war ein konkreter Angriff auf eine jüdische Gemeinde. Was ist da Ihre Meinung?
Ja, ich habe mit der Augenzeugin des Anschlags von Halle gesprochen, wie gesagt, und sie hat auch gesagt, nein, wir waren betroffen, wir Juden waren gemeint. Damit hat sie zu 100% recht. Aber natürlich ist es auch richtig, dass der Täter nicht allein Juden in dem Blick hatte, sondern natürlich auch andere Minderheiten. Man hat es ja gesehen. Er hat dann einen Dönerladen aufgesucht und hat dann, glaube ich, auch in diesem Video gesagt, ja, dann töte ich eben Türken oder Araber. Also es waren ja natürlich dezidiert Juden gemeint, aber bei den Rechtsextremisten gibt es natürlich auch noch andere Feindbilder. Aber alle waren selbstverständlich nicht gemeint. Er wäre jetzt nicht losgezogen und hätte biodeutsche Leute dann bei einer großen Versammlung attackiert.
Hat er dann aber natürlich, zwei Menschen haben einfach massives Pech gehabt, so wie die jüdische Gemeinde einfach massives Glück gehabt hat tatsächlich. Glauben Sie tatsächlich, das schreiben Sie ja auch am Ende Ihres Kommentars, Glück hat man meistens nur einmal. Ein zweites Mal Glück, auf das sollten wir uns nicht verlassen.
Man darf sich nicht darauf verlassen, absolut gar nicht. Wenn man sich die Geschichte des jüdischen Lebens in der Bundesrepublik anschaut, es sind so viele Terroranschläge auf Juden dokumentiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis so etwas nochmal passiert. Und aufs Glück darf man sich da 0,0 verlassen, sondern eben auf einen starken Staat, auf Polizeischutz, parallel zu präventiven Maßnahmen wie Bildungsformate oder Begegnungsformate.
Wir wollen in die nordsyrischen Gebiete schauen. Die türkischen Truppen haben nach türkischen Angaben eine syrische Grenzstadt eingenommen, jetzt am vierten Tag ihrer Offensive gegen die Kurden der YPG. Gleichzeitig interessant zu beobachten, wie Israel sich positioniert. Israels Premierminister Netanyahu hat die türkische Invasion deutlich verurteilt, hat vor ethnischen Säuberungen gewarnt und hat gesagt, Israel ist bereit, das kurdische Volk zu unterstützen. Woher kommt diese Verbindung?
Es gibt traditionell sehr, sehr gute Beziehungen zwischen Israel und den Kurden. Sie sind enge Verbündete. Es gibt von Seiten der Kurden auch eine große Sympathie, was das jüdische Volk betrifft, weil man sich natürlich sehr stark identifiziert. Das jüdische Volk hatte sehr, sehr lange keinen eigenen Staat und hat dafür gekämpft und darauf hingewirkt, dass es einen eigenen Staat erhält. Und das hat 1948 geklappt. Insofern sind die Israelis oder das jüdische Volk ein bisschen, ich spreche natürlich mit vielen Kurden immer wieder, so ein bisschen was wie die großen Brüder oder Vorbilder. Das ist das eine. Auf staatlicher Ebene ist es auch so, sie haben zu Recht gesagt, Premierminister Netanyahu hat jetzt gesagt, dass Israel humanitäre Hilfe leisten wird. Das ist dann ein Ausdruck davon. Und natürlich verfolgt man in Israel das, was jetzt in den kurdischen Gebieten passiert, mit allergrößter Sorge, weil in der Tat da eine große humanitäre Katastrophe droht.
Natürlich auch eine andere Gefahr, nämlich dass inhaftierte IS-Kämpfer wieder freikommen könnten. Wir haben auch gerade die Meldung erhalten, dass da eine Bombe vor einem Gefängnis explodiert sein soll. Ja. Der islamische Staat hat sich ja gestern schon bekannt zu einer Bombe. Gleichzeitig natürlich muss Israel auch fürchten, dass da ein Machtvakuum entsteht, in das der Iran hineintreten könnte, oder?
Ja, absolut. Also direkt an der Grenze zu Israel ist das ja schon der Fall. Wir berichten immer wieder darüber. Es ist so, dass der Iran dort seine Chance mit Blick auf die Instabilität in Syrien gekommen sehen hatte. Es versuchen immer wieder iranische Kämpfer nach Israel einzudringen. Sie bauen Tunnel, sogenannte Terrortunnel, um Israel zu attackieren. Und ja, das wird der Iran, der Mullah-Staat, jetzt sehr, sehr genau beobachten, was dort in den kurdischen Gebieten passiert, und werden da, denke ich, auch eine Möglichkeit sehen, in dieses Machtvakuum zu stoßen, wo Präsident Trump jetzt bekannt gegeben hat, sich zurückzuziehen.
Sie sprechen ihn an, Donald Trump, der ja selbst sagt, ich bin der beste Präsident, den Israel je hatte. Ja. Auch Israels Premier Netanyahu sagt immer wieder, das ist der beste Mann, den wir jeweils im Weißen Haus hatten. Aber eigentlich muss sich doch auch Israel jetzt ganz klar bewusst sein, dass Trump im Endeffekt Außenpolitik bei aller Solidarität mit Israel chaotisch betreibt, impulsiv, und dass er auch seine Alliierten notfalls über die Klinge springen lässt.
Ja, völlig richtig. Also es ist eine vollkommen erratische Außenpolitik. Sie ist unberechenbar. An dem einen Tag kann das eine passieren, an dem anderen Tag das andere. Und selbst Trumps Minister, Außenminister Pompeo, hat das mit, wie man lesen konnte, mit allergrößter Bestürzung und Irritation aufgefasst, weil er selber von diesem Schritt nichts wusste. Und ja, natürlich verfolgt man das in Israel auch ganz genau, wie Trump jetzt gegen die engen Freunde der Kurden entschieden hat. Allerdings halte ich das nicht für wahrscheinlich, dass US-Präsident Trump jetzt auch mit Blick auf die sehr, sehr guten israelischen Verbündeten so einen Schritt tun würde. Da, glaube ich, sind die Beziehungen nochmal etwas intensiver und noch besser.
Natürlich, Trump hat ja auch umstritten gewesen, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Er hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, was ja Premier Netanyahu immer wieder gefordert hat. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sehen, wenn wir uns die letzten Monate angucken, wir hatten den Abschuss einer amerikanischen Drohne, mutmaßlich durch den Iran. Trump hat vor einem Gegenschlag zurückgeschreckt. Wir hatten vor wenigen Wochen den Angriff auf saudische Ölanlagen, mutmaßlich auch unterstützt durch den Iran. Kein Gegenschlag seitens der Amerikaner. Eine israelische Zeitung hat jetzt geschrieben, eigentlich sind das alles Warnsignale, Trump ist nicht zu trauen. Natürlich würde er höchstwahrscheinlich nicht Israel in dem Sinne verraten, wie er die Kurden verraten hat. Ich nutze jetzt ein sehr starkes Wort. Aber ein verlässlicher Alliierter ist dieser US-Präsident nicht.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und ich glaube, dieses starke Wort ist auch angemessen. Nichtsdestoweniger unterstützen die USA Israel finanziell und auch militärisch sehr, sehr stark. Und das ist eine Unterstützung und Hilfe, die bestehen bleibt und die auch innerhalb der Republikaner gar nicht zur Debatte stehen könnte, weil da einfach die Unterstützung dafür viel zu stark ist. Aber ja, Sie haben auch recht. Also die Außenpolitik von Trump ist extrem, so wie die gesamte Politik von ihm, extrem chaotisch und extrem unvorhersehbar.
Herr Engel, sind Sie eigentlich heute problemlos hierher gekommen?
Ja.
Keinerlei Staus?
Keine Staus, keine Demonstrationen.
Wunderbar. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Autofahrer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel weiterhin auch hier in Berlin mit Umleitungen rechnen müssen, denn die Klimaaktivisten der Bewegung Extinction Rebellion, die stehen heute vor ihrem 6. Protesttag hier in Berlin. Sie sind momentan vor dem Umweltministerium. Es gab ja verschiedene Formen von zivilem Ungehorsam in dieser Woche. Zum Teil ist der Verkehr richtig lahmgelegt worden. Braves Demonstrieren reicht nicht. Das ist das Credo. Wir müssen auch etwas tun, was den Menschen wehtut. Würden Sie da mitgehen?
Nein, ich gehe damit nicht mit, ausdrücklich nicht, und habe das sehr genau verfolgt, war auch selber von den Staus betroffen, aber deswegen sage ich das nicht. Ich finde es gut, für ein politisches Thema auf die Straße zu gehen. Es ist absolut richtig und notwendig, darauf hinzuwirken, dass Politik sich auch ändert, auch gerade bei dem Klimathema, bei der Erderwärmung. Aber was die Leute von Extinction Rebellion dort machen, ist meiner Ansicht nach weit übers Ziel hinausgeschossen, teilweise auch mit passiver Gewalt und mit einer Rhetorik, die ich sehr, sehr befremdlich finde.
Die Rhetorik, die Sie befremdlich finden, ist genau was?
Ja, das, was Sie zum Beispiel zitiert haben, aber es gibt da auch viele andere Zitate, dass gesagt wird, der Zweck heiligt die Mittel, die Klimaerwärmung schreitet voran, dann sagen die Vertreter von Extinction Rebellion, unsere Zukunft wird geklaut und deshalb legitimiert das unser schon in meinen Augen recht radikales Handeln. Und da finde ich, da ist man fast schon dabei, den demokratischen Bereich zu verlassen.
Das Argument von Extinction Rebellion ist, all das Demonstrieren, was wir eben zum Beispiel bei Fridays for Future sehen in den vergangenen 10 Monaten, hat auch zu viel Solidarität und Verständnis gesorgt, aber am Ende zu nichts Konkretem, weil Demonstrieren im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten, selbst wenn es ein Schulstreik ist, eigentlich niemandem wehtut, sondern das ist nur gegenseitiges auf die Schulter klopfen.
Würde ich ausdrücklich widersprechen. Ja, es ist richtig, die Forderung der Friday for Future Vertreter wurde nicht erfüllt zu 100%, aber das ist Politik, das ist Realpolitik. Auf der einen Seite gibt es eine Maximalforderung, auf der anderen Seite gibt es die Antithese, zwischendrin ganz, ganz viele Partikularinteressen, und das ist Politik, dass dann eben ein Kompromiss gefunden wird. Und da finde ich dann auch die Argumentation von den Friday for Future Leuten ein bisschen befremdlich, dass gesagt wird, alles oder nichts. So funktioniert es nicht. Aber vielleicht ist das dann auch das Privileg, das Schüler haben.
Dann können Sie auch nichts mit der Kritik zum Beispiel von der Opposition aus dem Bundestag anfangen, an diesem Klimapaket der Bundesregierung. Ich fasse es mal in groben Stichworten zusammen. Zu wenig, zu spät, nicht ambitioniert genug.
Doch, mit der Kritik kann ich was anfangen. Aber wie ich gerade gesagt habe, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das Politik ist. Und ich bin auch der Meinung, es war zu wenig. Die Änderungen kommen zu langsam und es ist zu halbherzig. Aber dann zu sagen, wir leisten passiven Widerstand oder irgendwann womöglich, hoffentlich nicht, wird dann die Grenze zur richtigen Gewalt dann überschritten, das kann es nicht sein.
Philipp Pimann-Engel ist bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur von der Jüdischen Allgemeinen. Wir sortieren den Tag zusammen, Herr Engel. Und dazu gehört, dass heute die letzte der 23 Regionalkonferenzen der SPD stattfindet. Die große Suche nach einem neuen Duo an der Spitze kommt sozusagen jetzt in die letzte Runde, bevor dann endlich abgestimmt werden kann ab Montag. Das hier sagte Generalsekretär Lars Klingbeil zu diesem ganzen Prozess heute.
Es sind über 500 Fragen gestellt worden, allein auf diesen Veranstaltungen. Viele Gespräche natürlich noch am Rande. Die Kandidierenden, finde ich, haben sich gut geschlagen. Die haben eine ganz schöne Tour hinter sich gebracht. Und jetzt entscheiden am Montag die Mitglieder und sagen, wer es werden soll. Also ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist innerparteiliche Demokratie, die wirklich gelebt wird. Und es ist was komplett Neues, was die Partei hier macht. Und es hat sich gezeigt, das lohnt sich.
500 Fragen, viele davon auch doppelt und dreifach gestellt. War das nötig?
Nötig weiß ich nicht, aber offensichtlich gibt es bei den SPD-Anhängern ein großes Bedürfnis, Fragen zu stellen und auch in Kontakt zu treten mit der Parteiführung und mit den Spitzenkandidaten. Und das, was der SPD-Generalsekretär gesagt hat, ist, denke ich, eine ganz zutreffende Beschreibung. Also nachdem man lange Zeit den Eindruck hatte, dass die SPD in einem Wachkoma vor sich hin vegetiert, ist es jetzt so gekommen, dass die Partei sehr vital ist, pulsiert, lebt. Und ja, was Besseres für eine Partei kann man sich ja eigentlich nicht wünschen.
Vital, pulsierend ist das Wort, das Sie genutzt haben, lebend. Das sind also Adjektive, ich kann mich daran erinnern, die hat die SPD auch verwendet, nachdem sie über den Koalitionsvertrag entschieden hat. Auch das war ja groß basisdemokratisch, da hat man sich sehr dafür gelobt. Zwei Tage später ging die Selbstzerfleischung der Partei weiter.
Ja, das gehört quasi zur DNA der SPD, würde ich sagen, die Selbstzerfleischung und sich das sich selbst kasteien. Man wird sehen, wie es dann weitergeht, aber dass die SPD sich so ein bisschen ein Vorbild genommen hat an der CDU, damals im vergangenen Jahr, als es um den CDU-Parteivorsitz ging, das ist schon ein interessantes Experiment und ist vielleicht nicht das Falscheste, weil man wirklich den Eindruck hat, da wird ergebnisoffen diskutiert und ja, da ist Leben in der Bude.
Auf der anderen Seite, ergebnisoffen bin ich mir gar nicht so sicher, weil jeder tauscht seine Argumente aus. Ich habe aber jetzt auch nicht erlebt, dass irgendeine Kandidatin oder irgendein Kandidat sich dann auch von seiner Position gelöst hätte. Also da tauscht man sich zwar aus, ja, und dann sagt man, den finde ich gut oder den nicht, aber am Ende gehen doch alle genauso wieder nach Hause.
Ich glaube, es bewirkt immer etwas, wenn man diskutiert. Und ich glaube auch, dass durch den Streit Positionen, die vorhanden sind, vielleicht sich auch nochmal etwas ändern oder schärfen. Oder dass zumindest das Verständnis für das Gegenüber größer wird. Und allein das ist ja ein Prozess, der sehr, sehr demokratisch ist. Und der auf der anderen Seite auch zeigt, dass auch ein Bedürfnis da ist, bei den SPD-Parteimitgliedern mitzumachen und mitzuwirken in dieser Partei und nicht sich zurückzulehnen nach dem Motto, lass die mal machen. Und wie gesagt, das ist, finde ich, für die Demokratie ein sehr, sehr schönes Zeichen. Jetzt fernab von der inhaltlichen Programmatik, wo es natürlich da die einen sagen, das ist gut oder die anderen sagen, das ist schlecht.
Wagen Sie als politischer Beobachter eine Prognose, wer gewinnt?
Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, dass der Staatssekretär Roth gute Chancen hat. Aber ich glaube, wie immer in der SPD, alles ist möglich.
Sie haben gerade schon angesprochen, die CDU, die ja auch sehr offen nach einem neuen Parteichef oder einer neuen Parteichefin gesucht hat. Jetzt ist gleichzeitig zu diesem letzten Treffen der SPD, findet im Saarland der Kongress der JU statt, also der Jungen Union, die Nachwuchspolitiker von CDU und CSU. Da war heute Markus Söder, da hören wir mal rein.
Was ist Union? Was ist Union pur? Was ist der eigentliche Charme? Was ist der Sexappeal? Was ist die Kraft der Idee, die die Union hat? Und dazu fordere ich alle auf, mitzumachen, liebe Freunde. Wir können noch viel, viel besser werden. Nutzen wir die Chance. Die anderen können wir echt, glaube ich, abhängen, wenn wir wollen. Ich bin bereit dazu. Alles Gute, viel Erfolg. Gemeinschaftlich stark sein.
So, das war auf jeden Fall leidenschaftlich und die JU selber hat ja gestern relativ spät abends noch entschieden, dass sie für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten der Kanzlerkandidatin ist. Also auch da soll die Partei mehr innerparteiliche Demokratie wagen. Wir hatten heute Morgen den Eindruck, beziehungsweise die These, die wir mal aufgestellt haben, da versuchen beide Volksparteien irgendwie neuen frischen Wind in sich selbst hineinzubekommen. Ist das tatsächlich in diesen Zeiten, wo ja das politische System sich massiv verändert. Ist das so ein letztes Zucken oder glauben Sie, dass das tatsächlich einen Impuls geben kann, um auch die Volksparteien zu erneuern?
Ich glaube nicht, dass das ein letztes Zucken ist. Ich glaube, dass die Volksparteien erkannt haben, dass man nicht so weitermachen kann wie bisher. Zu Recht, glaube ich. Und wie wir gerade gehört haben, auch bei der Jungen Union ist wie bei der SPD Leben in der Bude. Gut, bei der Jungen Union ist immer alles sehr, sehr lebendig und leidenschaftlich gewesen. Aber ich glaube, dass das nicht das Allerschlechteste ist, da eben auch auf mehr Mitbestimmung und mehr Diskussion und mehr Offenheit zu setzen. Mit einer kleinen Einschränkung bei der Jungen Union glaube ich, dass das sehr, sehr intelligent und tricky gewesen ist, aus deren Sicht jetzt auf eine Kanzlerkandidatenwahl zu setzen, weil das ist kein Geheimnis. Alle politischen Beobachter in Berlin wissen das. Die Junge Union hätte sich Jens Spahn gewünscht oder Friedrich Merz. Wir wissen, es ist weder Spahn noch Merz geworden, aber der Wunsch ist weiterhin da und ich glaube, dass die Anhänger von Herrn Kuban, die sogenannten Kubaner, sich überlegt haben, na, wie können wir es denn doch noch schaffen, dann vielleicht unseren Wunschkandidaten auf die Liste zu setzen? Und da ist dieses Vehikel der Befragung, denke ich, so eine zündende Idee gewesen.
Aber wenn Sie sagen, das ist eine Idee der Anhänger von Herrn Kuban, also dem Vorsitzenden der JU, dann könnte man ja dann gleich wieder entgegenhalten, dann ist auch diese Frage nach einer Urwahl im Endeffekt nur ein politisches Spielchen. Und im Kern geht es nicht darum, dass es eine offene Kandidatenfrage geht, sondern dass man dem geliebten Kandidaten einfach nur eine neue Chance geben will. Insofern, wenn man das erkennen würde, und das wäre der Hintergrund, dann kann ich nicht erkennen, wie das zu mehr Demokratie in der Partei führen soll, sondern dann müsste ich mich als Parteimitglied eigentlich auch wieder nur fühlen, als würde ich in irgendeiner Form manipuliert werden.
Ich glaube, in diesem Fall der Jungen Union ist sozusagen die Belebung der Demokratie, der innerparteilichen Demokratie, eine Art Kollateralschaden. Und ich, in der Tat, ich glaube nicht, dass es diese Befragung oder den Wunsch nach der Befragung des Kanzlerkandidaten geben würde, wenn Friedrich Merz damals die Wahl gewonnen hätte oder Jens Spahn zum CDU-Vorsitzenden.
Bei uns war in dieser Stunde Philipp Peimann-Engel von der Jüdischen Allgemein. Wir haben auch viel über Halle gesprochen, Herr Engel. Abschließende Frage, auch wenn sie vielleicht ein bisschen pathetisch ist, aber was gibt Ihnen eigentlich, der Sie Betroffene sind, aber auch berichten und sehr eindrücklich auch bei uns berichtet haben, was gibt Ihnen ein gutes Gefühl am Ende dieser Woche? Gibt es da irgendetwas? Ein Blick nach vorne?
Ich glaube, nach so einer Woche ein gutes Gefühl,
nein,
das ist leider nicht möglich.
Und ein Blick nach vorne, was gibt es da etwas, was Sie sagen, wir können da tatsächlich in irgendeiner Form herauskommen?
Ermutigt hat mich die Nachricht am Donnerstag auf der Pressekonferenz von Herrn Seehofer und von Innenminister Stahlknecht von Sachsen-Anhalt, dass gesagt wird, Sachsen-Anhalt bekommt jetzt umfassenden Polizeischutz, die jüdischen Gemeinden, und auf Bundesebene wird auch nochmal genau hingeschaut und notfalls nachgebessert. Schade, dass es diesen Anlass bedurft hatte, aber gut, dass es jetzt erkannt wurde.
Herr Engel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, um diesen Tag zu sortieren.
Sehr gern.